Einen ganz besonders schönen guten Tag. Hier sind die Sportfuzzis Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Und das ist die Eishockey-Show, powered by Sport1. Ihr seid dabei, wo immer ihr uns auch hört. Das ist schön, auf allen digitalen Plattformen. Rick zieht die Musik runter und das bedeutet, wir sagen offiziell Hallo, Salve, Salut, Bienvenue. Wir sind ja international unterwegs, oder nicht? Sprachlich.
Buongiorno, Ciamporno. Ich wollte ein bisschen mit Qualität dieses Mal starten.
Das ist schön. Und wird auch mal Zeit. Ja. Ich sag einfach guten Tag, schönen guten Tag, hallo,
Freunde. Dänisch und Schwedisch, dachte ich, kommt bei dir jetzt rum.
Kann ich jetzt gerade nicht, ohne Buch kann ich es nicht.
Hügge, du bist ja eigentlich immer Hügge.
Ja, genau. Das wäre schön.
Kleine Anmerkung der Redaktion, wie ich finde, nur mal so vorneweg, ich sage einfach mal, diese kleine, aber feine Show hat ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese kleine, feine Show hat Anspruch auf Spontanität. Davon leben wir hier auch, wenn wir zusammenkommen in den Rick-Goldmann-Tonstudios und ja, neben vielleicht Nachrichten und auch Meinungen, die wir machen, ist es eben auch eine kleine Show. Es geht also auch irgendwo um Unterhaltung.
Und deswegen haben wir uns heute überlegt, dass wir natürlich
Eishockey komplett außen vor lassen.
Tatsächlich, dass wir auch auf was eingehen, was sich viele gewünscht haben.
Ja,
und wenn wir von der Show reden, dass wir die Schiedsrichter mit dazu holen.
So sieht's aus. Das ist eins unserer Themen. Also wir reden natürlich vielleicht vor allem, wenn es in die Liga geht, um die Kölner Haie. Die Ergebniskrise in Köln, was sind die Gründe für die Probleme der Haie, dem wollen wir uns widmen. Aber, wie Rick gerade schon angesprochen hat, lange versprochen, heute wird das Versprechen eingelöst. Die Refs in der DL sind ein Thema und damit darüber quatschen wir dann auch gleich mit dem Leiter Schiedsrichterwesen, mit Lars Brüggemann von der DL. Und, was machen wir noch? Ja, Crunchtime in der DL-Hauptrunde.
Schon wieder?
Ja, gerade was den Kampf um Platz 10 betrifft. Und auch da sprechen wir mit einem der Beteiligten. Andi Jenicke von den Iserlohn Roosters wird bei uns im Talk dabei sein, in unserer kleinen, feinen Show. Aber das Fight um Platz 10 ist schon irre, oder?
Ja, das ist
ein Eishockey-Drama.
Es ist ein, naja, weiß ich nicht, ob es
doch Drama ist. Das muss man, ja, ein sportliches Drama.
Ja, aber das Schöne ist, das ist ja jedes Jahr so, tatsächlich.
Ja, aber jetzt hast du von Platz 8 bis 11 sind es, glaube ich, 3 Punkte, oder, zum Beispiel?
Das genau. Ist doch schön. Das ist, sind viele Mannschaften drin und ich sage, ich schreibe die unten immer noch nicht ab. Also jetzt, vor einer Woche haben wir mit Schwenningen gesprochen, jetzt sind die relativ weit weg, weil sie zweimal verloren haben, aber Krefeld und Iserlohn ist noch nah dran, so wie ich finde. Also da in 13 Spiele, ich glaube, dass ich das noch verschärfen kann, die Situation. Und du hast recht, Köln, durch das, dass sie 8 Niederlagen in Serie momentan haben, haben sich da unten eingereiht. Die gehören momentan mit dazu, die schauen vielleicht schon nach oben, wo geht's noch, wo könnte es noch hingehen, aber die müssen aufpassen, es geht nur momentan zumindest 2 Punkte weg vom Platz 11.
Kann man sich darauf verlassen, auch als Kölner Haie, dass er sagt, ja, irgendwann hört es schon auf, irgendwann gewinnen wir schon wieder?
Ich glaube, das ist die Gefährlichkeit der Situation.
Ne? Glaube ich nämlich auch.
Weil jetzt kommt ja auch so ein mentaler Aspekt hinzu, wenn du so eine Serie hast, gerade in der Phase, wo du weißt, du musst eigentlich jetzt mal langsam abliefern, die Spiele werden weniger und weniger. Jetzt hast du diese Back-to-Back-Spiele gegen direkte Konkurrenten, gegen Nürnberg, die jetzt das erste Spiel schon gewonnen haben, sind schon ein bisschen im Kopf bei dir drin, glaube ich. Mhm. Also das macht ja schon was, als wenn du jetzt auf einmal gegen, weiß ich nicht, ein anderes Team spielen würdest, wo du die Gedanken nicht mehr dran verschwendest, dass du ja vor ein paar Tagen erst verloren hast.
Also. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube immer noch, ich bin ein bisschen überrascht, muss ich grundsätzlich sagen, dass es das zweite Mal so eine lange Durststrecke gibt.
Weil sie sich eigentlich schon gefangen hatten.
Ja, genau.
Und man dachte, sind wir auf dem Weg nach oben, in die richtige Richtung.
Ich meine, am Anfang, sie hatten ein paar Verletzte. Ich glaube auch, dass vielleicht für das Team am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt war, dass Wesslau relativ lang raus war. Dann ist ein neuer Trainer da gewesen. Ich glaube, da waren sehr viele Punkte einfach, die wo man am Anfang von außen schön erklären kann, warum es nicht läuft. Dann haben sie sich aber gefangen. Ich finde auch, sie haben viel besseres Eishockey gespielt. Die Spieler, die da waren, um zu punkten. Marcel Müller hat brutal geholfen, wie er reinkommen ist. War mit ein Faktor, warum es vorangegangen ist. Aber jetzt ist eigentlich ja alles gleich. Also jetzt gibt es nicht so viele Sachen, wo man sagen kann, aber schau mal, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sondern jetzt ist es wirklich so, jetzt schießen sie kein Tor vorne. Hinten drin sind sie momentan verunsichert. Das muss man auch ganz klar sagen. Du merkst sehr deutlich, dass wenn sie einen Gegentreffer kriegen, wie die ganze Mannschaft flattert. Also dass sie einfach kaum Selbstvertrauen haben. Also das merkst du wirklich, wenn du zusiehst. Und also es ist für mich überraschend, dass zu diesem Zeitpunkt nochmal so eine Phase kommt bei den Kölner Haien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hätte ich vor der Saison persönlich nicht so gesehen.
Ich Ich glaube, wir können da auch.
Ich habe es überhaupt nicht so gesehen vor der Saison. Ich dachte wirklich, die Haie sind jetzt nach langer Zeit mal wieder richtig gut aufgestellt und spielen tatsächlich eine ganze Saison relativ gut oben mit. Das war eigentlich so meine Prognose vor der Saison. Und deswegen bin ich immer noch schwer verwundert. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Nürnberg. Zu Hause haben die in der Saison haben sie es tatsächlich geschafft und die Kölner Haie sind Gründungsmitglied der DEL, 9 Negativ-Clubrekord aufzustellen mit 6 Heimniederlagen in Folge. Das, obwohl der Zuschauerzuspruch in Köln so groß ist wie noch nie oder wie lange nicht mehr. Die haben sensationelle Zuschauerzahlen bei jedem Heimspiel und es ist tatsächlich, es ist schwer zu fassen irgendwie.
Ja, und jetzt, wenn sie es verlieren sollten, während wir reden, oder beziehungsweise, wenn ihr das jetzt hört, ist ja Donnerstag im Normalfall. Ja. Da spielen die ja wieder gegen Nürnberg, dann zu Hause allerdings, Back-to-Back-Spiele. Wissen natürlich jetzt nicht, wie es ausgeht, aber sollte das verloren gehen, dann wären es vielleicht 9 in Folge und das wäre auch Vereins-Negativ-Rekord. Also da reiht sich ein negativer Aspekt an den anderen und nicht, dass du das als Spieler auf dem Schirm haben musst, dass es ein Vereins-Negativ-Rekord ist, aber das Umfeld bekommt es mit und ich glaube, wir können uns ja gleich auch noch detailliert über Köln auch vielleicht noch austauschen, aber das ist schon echt krass, wenn man überlegt, wo die eigentlich gesehen wurden. Es gibt
wurden eine Wortmeldung.
Am Anfang der Saison. Ja, Rick Goldmann zeigt auf und
ich glaube
das
auch,
heißt, ich erlaube ihm zu sprechen.
Am Donnerstag, du hast es angesprochen, dass sie da gegen direkten Konkurrenten spielen, aber du musst mal ein Spiel weiterschauen. Am Sonntag spielen sie dann in Mannheim.
Ja, und guck dir mal die ganzen Spiele an. Die nächsten 6 Spiele sind krass. Wir hatten das bei Magenta Sport in der Sendung am Sonntag, haben wir kurz diese 6 Spiele von Köln gezeigt. Also das ist ein Programm, da aus so einer Spirale rauszukommen, Alto Belli. Also kann passieren, weil es Sport ist, aber...
Das wollte ich gerade sagen, also diese 6 Spiele wollte ich dann ansprechen. Also, und wollte sagen, normalerweise denkst du so, gegen einen direkten Konkurrenten hast du vielleicht mehr Druck und gegen Mannheim spielst du dich leichter. Nee, wenn du die Kölner Haie bist, glaube ich, und hast den Druck, dann ist es auch nicht leichter, wenn du gegen Tabellenzweiten spielst oder gegen den Ersten theoretisch. Ich glaube, das ist echt sehr, sehr schwer und da können wir vielleicht schon mal darauf hinweisen, dass wir nicht das ganz große Köln-Fass heute aufmachen, sondern wenn alles gut läuft, nächste Woche wird es einen Live-Podcast geben und dann schauen wir, dass wir jemanden von den Kölner Haien dabei haben.
Sehr schön. Schon mal angeteasert.
Tja.
So sieht's aus. Also, Köln mit großen Problemen, gar keine Frage. Am Donnerstag wird sich dann schon wieder ein bisschen was klären, aber das Spiel gegen Nürnberg war eine bittere Niederlage mit 6-3, glaube ich. Und auch da hat man gesehen, um das vielleicht abzuschließen, eigentlich kommen sie zurück, fangen sich und verlieren es dann doch irgendwie ganz entspannt 6-3. Und das zeigt vermutlich gerade so insgesamt die Verfassung des Teams. So, dann kommen wir, wie versprochen, zu einem Thema, was ihr uns auch ans Herz gelegt habt, was ihr gerne mal besprechen wolltet oder
hören
ihr wolltet, ist sozusagen von uns besprochen haben. Das werden wir tun und werden deswegen jetzt mal in, ist er eigentlich zu Hause? Ich weiß es nicht. Na, lass uns vielleicht erstmal, bevor wir anrufen, ich glaube ein paar Minuten haben wir noch, einsteigen mit dieser Thematik, die viele schon Basti echauffiert hat auch. Ich meine, es ist immer ein Thema, Schiedsrichter, Entscheidungen, aber normalerweise erst so, wenn es in diese dramatische Playoff-Phase geht, dann drehen sie alle durch, jeder Fan ist völlig euphorisiert, aber auch manchmal im Negativen und zweifelt alles an, was irgendein Schiri oder Linesman auf dem Eis macht. In dieser Saison kam wieder so ein bisschen was hoch, wo ich so dachte, wow, jetzt schon in dieser Phase, jede Entscheidung wird diskutiert, es war sehr emotional, oder?
Ja, ich glaube, es ist ja auch nichts Neues. Ich meine, seit Eishockey gespielt wird, seit Refs dort pfeifen, sonst würde das Spiel tatsächlich im Übrigen auch nicht stattfinden, wenn es die Jungs nicht gäbe. Man muss auch ein bisschen Respekt haben vor denen, weil da würde niemand spielen und das muss man auch erstmal machen. Aber es gibt diese Diskussionen immer in dieser Deutlichkeit natürlich, die von Jahr zu Jahr dann auch zunimmt. Das hat natürlich auch viel mit Social Media zu tun, mit der Anonymität, mit denen du da drauf dreschen kannst und so. Das kommt natürlich, nimmt natürlich eine, die Welle vergrößert sich da natürlich von Jahr zu Jahr tatsächlich. Ob die Leistungen dann insgesamt jetzt von Jahr zu Jahr schlechter werden oder nicht, ich glaube, das gleicht sich dann immer aus, aber es sind tatsächlich halt hin und wieder schwer nachzuvollziehbare Entscheidungen dabei und ich glaube, also aus meiner Sicht, glaube ich, dass die Schiedsrichter mittlerweile verunsichert sind. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Sicher auch, dass der Druck medial und eben von über Social Media und was die Jungs haben, das ist ja auch alles, was da auf die einprasselt immer. Die sollen ja sehr gut gecoacht sein mittlerweile. Wir werden da beim Lars nachher natürlich auch nochmal nachfragen. Vielleicht, ich habe da auch schon ein bisschen diskutiert und mit anderen Leuten, mit Schiedsrichterbeobachtern und so, auch was die denn alles machen tatsächlich ganz genau. Dann auch mit Sportchefs und so, wen man halt so trifft, weil es ist ja eine Diskussion, die überall geführt wird. Und viele sagen, sie haben das Gefühl, die Jungs sind zum Teil overcoached.
Okay, das geht auch.
Das weiß ich eben nicht. Da werden wir mit dem Lars dann nachher nochmal drüber sprechen, weil ich weiß, dass die zum Beispiel in der Drittelpause, haben die jetzt nicht eine Viertelstunde Pause, kriegen eine Ansprache vom Coach, so wie es die Spieler halt bekommen, sondern die kriegen da schon mal Video vom ersten Drittel und das und das und das und das und das war. Das heißt, die kriegen da schon Input, Input, Input vom ersten Drittel, was aber eigentlich ja schon vorbei ist.
Ja, aber das kriegen ja Spieler auch eigentlich. Ja, genau, ne? Normalerweise kriegst du ja auch Videoanalyse fort. Das ist, gehört jetzt zum Sport aufgrund der Möglichkeiten, die du technischer Natur
als
hast.
Als Spieler, glaube ich, kriegst du es auch. Aber als Spieler sind es vielleicht Sachen, die zu deinem System gehören. Bei den Schiedsrichtern zum Teil auch. Aber wenn du vorgeführt bekommst, hey, das hättest du so nicht pfeifen dürfen, das hättest du so nicht machen dürfen und so. Ich glaube, vielleicht bleibt dir das hängen. Und vielleicht verunsichert dich das auch.
Du vermutest. Also,
ich sage ja vielleicht.
Ja, ich sage ja aber vielleicht. Auch nur ganz kurz. Das kann schon durchaus sein. Da muss man sich aber natürlich tatsächlich mal ganz kurz überlegen, warum man es dann beim Spieler machen könnte. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich bin ein Verteidiger, ja, und stehe da in Unterzahl, und stehe einfach falsch, weil ich den am langen Eck nicht sehe. Mhm. Und in Überzahl schießen die zweimal das Tor. Ja, da wird der Trainer mir das in der Drittelpause zeigen und das ist auch sein Job und es ist wichtig zu sagen, pass mal auf, Kollege, du bist da zweimal falsch gestanden, du musst da hinten draußen stehen, weil er schießt ja da direkt da rein. Dann sage ich zu ihm, gehört der mir? Ja, aber er hat den nicht nach vorne. Ja, okay, du weißt aber, dass du beim nächsten Mal einen besseren Blick darüber hast. Du kannst natürlich auch zugrunde gehen dran und sagen, jetzt hat er mir gesagt, ich bin schuld. Aber was möchte ich jetzt sagen zu den Schiedsrichtern? Ich glaube, dass das einfach momentan sich komplett geändert hat, dieses Coaching auf der ganzen Welt, in allen Bereichen, was das richtig ist, dass die dir zeigen, pass mal ein bisschen auf da, du übersiehst da hinten im Eck gern mal das oder der Spieler macht heute das und das oder der fällt mir ein bisschen schnell oder den da hinten hast du nicht gesehen. Dann kommst du auf eine andere Alertstufe, das musst du schon vertragen können. Also sage ich jetzt mal einfach schon vorneweg, also ich glaube schon, dass dieses Coaching sich von einem Schiedsrichter zu einem Spieler nicht ändern sollte. Warum sollte es das? Ja, da reden wir ja dann nicht mehr vom Spiel, sondern von mentaler Stärke.
Ja,
und da, ja, genau. Der Schiedsrichter ist doch nicht mental schwächer als wie ein Spieler per se. Ich glaube sogar, dass der eher mental stärker ist. Der ist der einzige Mann, der Schiedsrichter, der vorm Spiel aufs Eis läuft und weiß, egal wer in der Halle ist, die werden ihn auspfeifen. Das wissen die Heimmannschaft, weiß es nicht, wenn es gut läuft. Oder die
Das heißt aber nicht, die haben halt Bock auf ihren Job auch tatsächlich. Das heißt, das heißt aber nicht, dass die das wegstecken.
Nee, aber ich glaube per se muss er zumindest mit einem Spieler gleich sein. Ich glaube sogar, ein perfekter Schiedsrichter hat Minimum so viel Selbstvertrauen wie der Spieler, weil er sonst untergeht. Wenn du der Schiedsrichter bist, der kein Selbstvertrauen hast, das riecht der Spieler auf dem Eis.
Ja, ich glaub, natürlich, das ist natürlich ist das gefährlich. Keine Frage.
Komm, wir sind schon tatsächlich tief drin. Wir rufen doch einen Brügge an und fragen solche Sachen ihn. Wir diskutieren das einfach, weil weiß es.
Ja, ich finde ja auch, zum Beispiel bei Spielern, aber ja, das ist wieder was anderes.
Was?
Weil Rugby finde ich halt ein super Beispiel. Im Rugby ist der Schiedsrichter seit Beginn von Rugby unantastbar. Es würde sich nie ein Spieler erlauben, eine Schiedsrichterentscheidung in Frage zu stellen. Das gibt es dort nicht.
Ja, das hat ja grundsätzlich mit den Benimmregeln auch mit dem Sport zu tun. Ne? Trotz der Härte eine ganz andere Fairness-Qualität hat dieser Sport. Das ist ja eins der herausragenden Merkmale übrigens beim Rugby.
Ja.
Ne? Genau.
Muss man dazu sagen, was tatsächlich jetzt stimmt.
Das machen wir im Rugby-Podcast.
Weil er neben uns ist. Wir haben ja einen Therapiehund jetzt bekommen. Vielen Dank an unseren Geldgeber hier.
Branka.
Und der hat sofort beim Thema Schiedsrichter hat er angeschlagen.
Hast du irgendwie hat die ganze Zeit geschlafen eigentlich jetzt hier.
Ja, jetzt ist er unterwegs.
Jetzt ist er unterwegs. Also wird Zeit, dass man Brügge anruft.
Warte, ich verteile mal ein Leckerli hier kurz. Und dann
nimmst du auch Brügge. Eins.
Sitz.
Nimmst du auch eins für dich.
Funktioniert. Sehr. Max macht Sitz. Bitteschön. So, für euch geht's nichts.
Wie er redet mit dem Therapiehund. Der Therapiehund,
ist er denn?
Ja,
wo ist er? Er merkt es gar nicht mehr.
Nur weil ihr nicht empathisch sein könnt, ihr Spacken. Was ist denn das? Kann ich doch mit meinem Hund reden?
Er uns auch noch, weil er seinen Hund dabei hat.
Das ist mein Therapiehund. So.
Lass uns eine Brücke anrufen.
Genau.
Auf geht's. Ja, du musst wählen. Du musst
drücken. Finger weg. Also Leiter Schiedsrichterwesen, Lars Brüggemann, und mit dem diskutieren wir die Themen, die gerade schon angesprochen wurden. Gucken, ob es bimmelt. Es bimmelt. So, jetzt ist.
Hallo?
Ja, hier ist die Eishockey-Show, powered by Sport 1. Rick, Basti und Sascha. Schönen guten Tag.
Hallihallo.
Ah. Lars, du hörst uns,
Tag,
ja?
Brügge.
Noch nicht. Am Schlecht hier. Einen Moment.
Muss die Fenster aufmachen, da bei euch im Büro, falls du da bist.
So, jetzt höre ich euch. Grüßt euch.
Tag. Hi.
Servus.
Du, lass uns mal ein bisschen diskutieren. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, schon über das ein oder andere Thema auch schon mal ein bisschen, diskutiert, kann man schon sagen, aber wir wollen natürlich vor allem die Meinung von dir einholen, weil du bist der Mann, der letztlich die Leitung für das Ganze hat, für das Schiedsrichterwesen. Ich glaube, Golden, du wolltest einsteigen.
Ja, lass uns mal ganz vorne anfangen.
Genau, Brügge. Wir müssen ja nicht mit Regeln anfangen, sondern mit was ganz anderem.
Lass mal vorne anfangen, damit die Leute auch alle wissen, wo du eigentlich herkommst. Du bist ja langjähriger Spieler gewesen, dann geht's weiter zu den Schiedsrichtern. Ist auch nicht für jeden gleich nachvollziehbar, wie man als Spieler zu Schiedsrichter dann noch kommt. Und jetzt bist du auch noch der König der Schiedsrichter, also quasi der Leiter des Schiedsrichterwesens. Jetzt mal ehrlich, wie gibt's so einen Werdegang? Wie hat sich der bei dir im Leben, und warum hat sich der überhaupt ergeben?
Ja gut, ich sag mal so, die Entscheidung damals als Spieler Schiedsrichter zu werden, kam eigentlich bei mir auch, weil ich mich genauso wie jeder andere immer über die Schiedsrichter aufgeregt habe. Und ich dann gesagt habe, okay, immer nur aufregen und schimpfen nützt nichts. Da muss man das dann auch, wenn man das meint, man kann es besser machen, sollte man halt es dann auch machen. Und da habe ich mich dafür interessiert, gab einige Gespräche und habe das dann auch wirklich gemacht. Dann bin ich relativ schnell auf den Boden der Tatsachen gekommen und habe gemerkt, dass das auch nicht so einfach ist. Also man fängt dann wirklich erstmal an, Regeln lernen und das Interpretieren von Situationen mit den Regeln zusammen. Und da muss man erstmal so einen gewissen Handlungsplan entwickeln. Also einfach mal Erfahrung sammeln. Und in der Zeit habe ich da schon gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Also dieser Interessenskonflikt, der da auf dem Eis entsteht zwischen den Teams, die beide nichts anderes wollen als gewinnen, und ein Schiedsrichter, der bei der Mannschaft, die halt verliert, im Weg des Gewinnens steht, damit muss man dann erst auf Normen gehen können.
Brügge, ganz kurz, wie viel, weil wir haben auch schon hier diskutiert, wie viel Leidenschaft braucht man denn als Schiedsrichter? Weil der Rick sagt gerade, als Schiedsrichter musst du ja mental stärker sein als beide Mannschaften eigentlich, weil du gleich der Erste bist, der aufs Eis kommt und ausgebuht wirst, egal wo du hingehst. Das ist natürlich auch tatsächlich dann immer schwer irgendwie mitzunehmen. Wie viel Leidenschaft gehört denn da dazu, diesen Job zu machen?
Ja, also steckt eigentlich schon im Wort drin. Also das ist schon wirklich eine Leidenschaft, ja. Als Spieler hat man, wie gesagt, die eine Sache im Kopf, man will immer gewinnen, man tut alles dafür und man bekommt dann auch irgendwann, sag ich mal, den Erfolg, indem man gewinnt und man bekommt das Payback. Als Schiedsrichter ist es wirklich so, ich habe mich früher auch immer gefragt, warum das Leute überhaupt machen, fahren irgendwo hin, werden ausgepfiffen, sind immer die Boom-Männer, oder man merkt, wenn man Schiedsrichter ist, es ist eigentlich die Herausforderung. Man will Spiele sicher und fair leiten, und diese Herausforderung, das gut zu machen, das ist im Endeffekt der Ansporn für einen Schiedsrichter, der auch sehr, sehr groß sein kann, muss ich sagen.
Lass uns mal vorne reingehen, nochmal ganz kurz zu dir zurück. Du wolltest natürlich dem Eishockey verbunden bleiben damit auch, ist auch eine klare Sache. Aber jetzt sieht man ja als Spieler, und wir haben gemeinsam gespielt, man schimpft ja gerne auf den Schiedsrichter. Wie schwer war es für dich, dich erstmal mit dem Regelwerk wirklich auseinanderzusetzen und festzustellen, hey Mist, ich kenne ja als Spieler eigentlich gar nicht so die Regeln. Und dann daran die nächste Frage, wenn ihr habt ja so immer so Regeltests als Schiedsrichter, wenn du das Journalisten geben würdest, Punkt 1, Spieler geben würdest, Punkt 2, Offiziellen von Clubs geben würdest, Punkt 3, oder Fans geben würdest, wie viel Prozent meinst du, hätten die von diesen Spielerfragen richtig? Regelfragen.
Ja, also erstmal zu der ersten Frage. Als Spieler, wir beide haben zusammen gespielt, wir saßen wahrscheinlich nebeneinander auf der Bank und haben über die Schwarz-Weißen auf dem Eis geschimpft und haben uns aufgeregt. Aber man lernt auch als Schiedsrichter, das geht nicht gegen einen persönlich, sondern es geht gegen die Institution. Und wie gesagt, Schiedsrichter sind halt, es gibt halt einen großen Interessenkonflikt auf dem Eis, und die, solange man weiß, dass sie es nach bestem Wissen und Gewissen machen, ist es eigentlich von Spielern her eine emotionale Handlung, dass sie schimpfen. Hinterher, wenn sie sich immer durch den Kopf gehen lassen oder sich die Szene dann nochmal ansehen, es ist immer noch subjektiv, aber oftmals, wenn die Emotionen dann weg sind, sieht man die Sache anders.
Aber oft ist es auch so, dass sie die Regeln gar nicht kennen, wenn man ehrlich ist.
Ja, das war ja die zweite
Frage. Ja, genau.
Also zu der zweiten Frage, das mit den Regeln. Bei den Anfängen war es wirklich so, also ich war erst trocken. Wenn man als Spieler jahrelang sein Geld damit verdient hat und man bekommt dann ein Regelbuch und wird in den Regeln geschult, kann ich sagen, da gibt es wirklich Sachen, die ich als Spieler nicht wusste, eigentlich im Großteil, wenn ich ehrlich bin. Und das ist das, was ich eingangs sagte, erst einmal die Situation zu interpretieren und abzugleichen mit den Regeln ist am Anfang relativ schwer. Regeln im Eishockey sind leider sehr, sehr, sehr komplex. Also im Fußball zum Beispiel sind Regeln relativ einfach, werden auch kaum verändert. Aber die Entwicklung im Eishockey lässt es halt nicht anders zu, dass immer wieder Regeln neu gemacht werden müssen. Das hat spielersicherheitstechnische Gründe. Das hat einfach auch neue Technologien gibt es. Die Ausrüstungen wurden verändert, Spieler wurden immer schneller. Jetzt gibt es Technologie auch im Bereich Video und Kommunikation, worauf man immer sich weiterentwickeln muss. Und die Regeln müssen halt immer angepasst werden. Und die Frage zu den Spielern, Trainern, offiziellen Fans, muss ich sagen, ja, kommt es, glaube ich, auf den Regeltest drauf an. Wenn man Standardfragen hat, glaube ich schon, dass viele Leute recht gut abschneiden beim Regeltest. Wenn man außergewöhnliche Szenen hat oder wirklich mal ein Regelbuch kramt und Regeltests machen, da glaube ich, dass einige nicht so gut abschneiden würden. Würde ich jetzt mal so behaupten.
Lass uns doch mal reingehen. Ja. Jetzt, es ist ja gerade eine Zeit, und wir wurden auch angeschrieben, deswegen machen wir auch das Gespräch mit dir, weil viele einfach mal auch die Schiedsrichter hören wollen, beziehungsweise den Chef der Schiedsrichter. Es gibt in den letzten Wochen enorme Diskussionen über Entscheidungen, die Schiedsrichter gerade fällen, und konkret auf Sachen einzugehen ist vielleicht schwierig, weil es auch viele Sachen gibt. Wie siehst denn du die letzten Wochen von deinen Schiedsrichtern? Hat sich da was verändert, auch gegenüber Saisonbeginn? Kannst du auch mal sagen, zurzeit bin ich halt nicht zufrieden, oder sagst du, das ist einfach nur eine Momentaufnahme, die vielleicht jetzt auch zu subjektiv wahrgenommen wird von vielen?
Teils. Also ich bin ein Typ, ich bin nie zufrieden. Ich habe immer was zu meckern, gerade wenn es um Schiedsrichter geht. Also ich mache das natürlich intern. Es gibt immer Sachen, die man besser machen kann. Ich bin, wie gesagt, verantwortlich dafür. Also der König der Schiedsrichter bin ich übrigens nicht. Also ich bin nur verantwortlich für das Schiedsrichterwesen in der DEL.
Wir wollten gerade eigentlich nur noch His Royal Highness sagen, aber jetzt halt nicht mehr. Sorry.
Nein. Aber wie gesagt, ich bin nicht zufrieden. Das Problem bei vielen Schiedsrichterentscheidungen oder nicht Entscheidungen oder das, was Schiedsrichter machen auf dem Eis, ist einfach subjektiv. Also das liegt einfach im Auge des Betrachters. Und meine Aufgabe ist es natürlich, da eine gewisse Art von Standard zu entwickeln. Und das ist wie bei jeder anderen Mannschaft auch. Also am Anfang der Saison müssen sich Leute auch erstmal finden, zusammenarbeiten. Es gibt neue Regeln. Emotionen sind relativ gering. Vorfreude ist immer da, wenn die Saison losgeht. Und dann arbeitet man sich halt genauso rein. Das ist ein ganz normaler Werdegang, die jede Mannschaft auch durchgeht. Und bei der Schiedsrichter-Crew ist es im Endeffekt nichts anderes.
Aber
sag mal. Aber dann geht's weiter während der Saison. Und dann kommt natürlich auch der Punkt, wo halt die Performance von einigen Schiedsrichtern nicht unbedingt perfekt ist oder gut ist, womit man dann arbeiten muss. Und dann kommt natürlich auch die Zeit jetzt gerade, die auch für Teams sehr schwierig ist, im Dezember, Januar, wo sehr viele Spiele sind, die Belastung sehr hoch ist. Und wenn wir eine kleine Crew haben, die auf Performance-based ausgerichtet ist, also die besten Schiedsrichter sollen die meisten Spiele haben, ist natürlich die Belastung für Schiedsrichter auch relativ groß. Und also bei einer hohen Belastung, Konzentration, da passieren natürlich dann auch Sachen, die manchen Leuten nicht so gefällt. Das ist absolut nachvollziehbar.
Du hast gerade Performance-Based angesprochen. Magst du mal kurz erklären, wie das funktioniert? Wie bekommen die ihr Feedback? Und gibt es dann auch Konsequenzen tatsächlich? Das hört sich ja so an, dass manche mehr machen und manche weniger, weil sie nicht so gut sind und manche besser.
Das ist Schiedsrichter zu sein, ist auch das ist auch Konkurrenzkampf. Es ist nichts anderes wie in einem Team in der DEL. Ich führe die Schiedsrichter genauso, wie man als Trainer eine DEL-Mannschaft führt. Also ich rede immer von der ersten Reihe, von der vierten Reihe. Ich rede von Leadership in der Gruppe, die wir haben. Und ich gehe mit nach jedem Spiel eigentlich mit den Schiedsrichtern Szenen durch, bespreche die mit denen. Da geht es jetzt nicht unbedingt darum, immer zu sagen, was sie falsch gemacht haben, Aber es geht darum, wenn sie etwas interpretiert haben, was nicht unserem Standard entspricht, dann geht es halt auch darum, wie können wir das in Zukunft verändern, verbessern. Und da reicht es einfach nicht zu sagen, ja, du hättest das und das machen müssen, sondern man muss den Schiedsrichter dann auch schon erklären, warum hast du das falsch interpretiert? War es deine Position? Hast du vielleicht in dem Moment sag ich mal, die Regel falsch interpretiert und so weiter und so weiter. Und da werden halt die Schiedsrichter von uns gecoacht und von den Coaches bekomme ich natürlich auch Feedback über die Schiedsrichter, wie sie performen. Und da geht es nicht um eine Situation, aber wenn ich natürlich sehe, dass über längere Spiele, sag ich mal, nicht gut performt wird, dann hat das natürlich Konsequenzen. Also die müssen schon bei mir, müssen die Schiedsrichter schon Rechenschaft ablegen und auch sagen, Jungs, was ist los mit euch? Was ist gerade Stand der Dinge?
Das, weil du gerade auch Coaches gesagt hast und die Coaches damit sozusagen ins Boot geholt hast. Das ist ja immer klar, alle wollen den gleichen Sport in der gleichen Qualität irgendwie ausüben. Die Trainer, ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung da ist, haben ja auch zuletzt immer häufiger das Argument gebracht, ein Kurt Kleindorst, nur mal um ein Beispiel zu nennen, hat ja auch so eine klare Linie bemängelt. Was entgegnet ihr, wenn das immer so viel auch als Hauptgrund vielleicht für die Beschwerde vorgenommen wird?
Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich habe gerade über unsere Coaches geredet, die mit den Schiedsrichtern arbeiten.
Ja, klar.
Ich habe nicht von den DL-Coaches geredet. Ne? Aber das mit der Linie, ja, natürlich. Das ist ein Hauptaugenmerk, abgesehen davon, dass die Schiedsrichter immer das Credo haben und wir immer die Philosophie verfolgen, dass die beiden Mannschaften eine faire Chance geben sollen zu gewinnen, dass sie ein sicheres Umfeld schaffen müssen für die Spieler, ist natürlich konstant eine große, große Geschichte. Es gibt in jedem Spiel immer Momente, in dem Schiedsrichter halt da sein muss. Und diesen Moment zu treffen, das ist halt die Aufgabe von uns, sie darauf vorzubereiten und da in dem Sinne, dass sie nicht überrascht werden von dem Moment, sondern dass sie ihn quasi erwarten. Wir sprechen da so von Berechenbarkeit, natürlich. Und wenn Colli kann das mit Sicherheit bestätigen, wenn Spieler auf der Bank sitzen und sie sehen faul, dann rechnen sie damit, dass das bestraft wird, egal ob das jetzt für die eigene Mannschaft ist oder die andere. Und diese Berechenbarkeit wollen wir halt schaffen. Das ist aber ehrlich gesagt leichter gesagt als getan.
Aber sag mal trotzdem, weil wir jetzt doch bei den Coaches waren, gibt es einen Austausch? Auch ich weiß ja, ihr fahrt vor der Saison, fahrt ja alle Clubs ab und sprecht mit denen über Neuerungen und da gibt es auch eben, wie gepfiffen werden soll und das alles. Findet dieser Austausch zwischen Refs und Clubs beziehungsweise Mannschaften und Coaches auch während der Saison statt?
Ja, also ich stehe schon in Verbindung mit den Clubs, ja. Also definitiv, weil Clubs oder diese Clubs haben natürlich auch Fragen oder wollen Situationen erklärt haben und da bin ich natürlich der Ansprechpartner, der dann halt eine Erklärung abgibt.
Ist es vielleicht auch Ziel von euch tatsächlich, da insgesamt noch offener zu werden? Ihr habt, glaube ich, vor 2 Wochen jetzt angefangen, Situationen, die große Diskussionen hervorgerufen haben in der Eishockey-Gemeinde, per Bild und Text und Sprache zu erklären, warum welche Entscheidung getroffen wurde. Muss man da vielleicht tatsächlich auch noch offener mit umgehen in Zukunft?
Also ich habe immer die Politik der offenen Tür, klar. Also Transparenz ist ganz wichtig. Vielleicht auch, dass Leute verstehen, warum Schiedsrichter in den Situationen so gehandelt haben. Oder auch, wenn ich Interviews gebe, so wie gestern, auch sage, ja, es ist einfach auch ein Fehler vom Schiedsrichter gewesen. Das braucht man gar nicht schönreden. Das war einfach so. Das ist passiert. Das können wir aber leider nicht mehr ändern. Und diese Transparenz finde ich sehr, sehr wichtig. Und in Zukunft, ja, es gibt viele Sachen, die man noch verbessern kann. Ja, natürlich, keine Frage.
Vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage zwischendrin zu einem Profi. Wie läuft so eine Woche für einen Profi eigentlich? Man sieht ja immer bloß am Freitag und am Sonntag die Spiele in der DL. Aber was macht er sonst noch und wie viele Spiele hat er in so einer Saison?
Profi-Schiedsrichter ist während der Saison ein relativ stressiger Job. Also man sieht die Spiele ja nicht nur am Freitag und am Sonntag, sondern es gibt auch Spiele am Dienstag, am Donnerstag, am Freitag, Sonntag und da sind eigentlich immer Profi-Schiedsrichter auf dem Eis. Da gibt es auch unter den Profis natürlich, es ist auch Performance-based, also die betteln auch immer für den Zeitpunkt, am letzten Spieltag auf dem Eis zu stehen, da wollen sie alle hin, das ist ihr Ziel. Und da sind sie natürlich mit den Spielen erstmal die Vorbereitung, die Nachbearbeitung mit den Spielen sehr, sehr stark beschäftigt. Dann müssen sie innerhalb des Teams auch eine Führungsrolle übernehmen und Videoclips teilen, mit anderen Schiedsrichtern besprechen, Feedback geben, die Spiele quasi übergeben an die nächste Crew, die kommt. Dann ist für sie natürlich ein sehr großes eine Reisebelastung da. Also Schiedsrichter fahren nicht so wie sie früher im Bus und konnten pennen, sondern sie fahren meistens mit dem Auto. In Deutschland ist es gerade mit den Clubs so, dass Fliegen sich teilweise nicht lohnt. Da fährt man dann lieber mit dem Auto. Also Reisebelastung, Spiele, Vorbereitung, Nachbereitung und dann müssen sie auch noch trainieren. Also sie müssen Ausdauerläufe machen, sie müssen sich fit halten. Also die sind schon während der Saison, haben die schon eine recht große Belastung.
Aber Lars, wenn man das hört, das ist ja wirklich ein strenges Programm und wenn die Jungs dann auch noch allein anreisen müssen, also Spieler fahren ja auch gemütlich im Bus und können sich da erholen. Wenn man sich so umhört, ein bisschen in der Liga, habe ich jetzt oft gehört tatsächlich, dass welche sagen, die Refs, sie finden vielleicht wohlgemerkt, du siehst es sicher anders, sind die Refs zum Teil ein bisschen overcoached tatsächlich. Weil es gibt ja auch in den Drittelpausen, glaube ich, direkt Feedback auf das Drittel und so und viele oder einige, mit denen man so spricht, die sagen vielleicht, ja, vielleicht ist das zu viel Input, vielleicht können die sich gar nicht mehr diese Erholungsphasen tatsächlich auch gönnen, die sie brauchen, um die Konzentration zu bewahren.
Naja gut, beim Coaching geht es, also bei der modernen Art von Coaching, so wie wir es machen, geht es ja nicht darum, den Schiedsrichtern zu sagen, was sie richtig oder falsch gemacht haben, sondern bei uns geht es darum, dass wir Szenen ansprechen und ihnen Optionen geben. Dass wir sie halt selber zum Nachdenken bringen und zu sagen, okay, wie würdest du die Situation bewerten, wenn du sie nochmal sehen würdest? Weil das ist einfach etwas zu diktieren, ist dabei viel zu einfach, weil sie müssen es ja machen auf dem Eis. Sie sind diejenigen, die auf dem Eis Entscheidungen treffen müssen. Und das können sie nur machen, indem sie Optionen haben und das untereinander besprechen. Und wenn alle die gleiche Denkweise haben, da geht halt eher der Weg hin, dass wir berechenbar werden und dass Situationen in München, Bremerhaven, Berlin gleich bewertet werden.
Wir haben wieder eine Wortmeldung von Goldmann.
Ja, mach ruhig weiter, Brügge, erstmal.
Ja, dieses Coaching muss einfach auch sein. Also wir halten Schiedsrichter in der Rechenschaftspflicht. Das sind DEL-Schiedsrichter. Also das sind Elite-Schiedsrichter. Also dazu kommt auch noch bei den Profis, das hatte ich gerade noch vergessen. Also wenn man mal Pause hat oder man die Schiedsrichter nicht unbedingt in Deutschland sieht, die sind zusätzlich noch im Ausland im Einsatz. Die pfeifen in der Schweiz, die pfeifen bei der CHL, die pfeifen bei der IIHF. Also Schiedsrichter kommen in einer Saison von 52 Hauptrundenspielen locker auf 70, 80 Spiele, die sie pfeifen, weil sie teilweise auch Spieltage, also doppelt pfeifen. Jetzt am Spieltag geteilt ist, und Dienstag, Mittwoch, dann pfeifen sie dienstags und mittwochs. Und die Belastung ist natürlich sehr, sehr hoch. Und das ist auch der Grund, warum wir Profi-Schiedsrichter haben müssen, weil das ist einfach nicht machbar. Sie müssen sich hundertprozentig auf den Job vorbereiten. Und also eine Sache mit dem Coaching möchte ich noch erwähnen. Also das war bei uns früher immer so eine Sache, dass wir aufgrund der Struktur einfach das, sage ich mal, das vom Coaching, ich will jetzt nicht sagen vernachlässigt wurde, aber es hat sich in dem Bereich sehr, sehr, sehr viel geändert. Und damit Overcoaching, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten.
Aber weil du auch Profis genannt hast, ist das vielleicht auch von dir, ist das die Zukunftsversion? Würde das insgesamt noch besser laufen, den Sport noch besser machen, nur Profi-Schiedsrichter zu haben? Oder wie ist da auch so deine Vision vielleicht in der Art und Weise, wie du deinen Job versuchst voranzutreiben und damit auch den Sport natürlich?
Also Profi-Schiedsrichter, die NHL hat nur Profi-Schiedsrichter. Das ist natürlich eine ganz andere Liga, das ist ein ganz anderes Niveau, gar keine Frage. Grundsätzlich ist es natürlich so, Profi-Schiedsrichter, wenn man nur Profi-Schiedsrichter hat oder so, vielleicht sogar auch Profi-Linesman hat, wird das Niveau automatisch besser. Die Schiedsrichterleistungen gehen automatisch nach oben. Aber man kann...
Das ist nicht so, hast du gesagt. Das ist nicht so.
Doch, okay. Nein, die gehen auf jeden Fall nach oben.
Ja.
Aber egal, wie viele Profi-Schiedsrichter man hat, es ist egal, auf welche Sportart es ist. Es sind immer subjektive Entscheidungen und es werden immer diskutable Szenen entstehen. Das, da kann ein Schiedsrichter noch so gut sein, egal in welcher Sportart. Das ist einfach nur mal das Los der Schiedsrichter.
Weil du gerade die NHL angesprochen hast, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber jetzt frage ich mal, ich weiß gar nicht, ob du es einschätzen darfst oder was dazu sagen darfst, aber ich frage mal, hast du bestimmt die Szene gesehen von Tkachuk gegen Kassian? Also Calgary Nein. gegen Edmonton. Hast du nicht gesehen?
Nein.
Okay, darfst du nichts dazu sagen?
Das war die schlauste Antwort. Du hast es falsch formuliert, Goldi. Ja, okay. Der Notausgang für Helden war in der Frage installiert. Das war dumm.
Nein, wenn er es nicht sagen darf, dann frage ich dich auch nicht dazu. Dann frage ich
Nein, also, ja, ja? Aber mit der NHL nochmal, vielleicht auch, weil das viele nicht wissen. Also, ich stehe täglich im Kontakt mit der NHL und dieses Coaching-System und die Philosophie, die wir jetzt in der DEL haben. Also das hat sich jetzt auch über Jahre entwickelt und das ist die Philosophie der NHL. Da wollen wir auch hin. Das ist einfach das beste Eishockey, was auf der Welt gespielt wird. Und ich bin der festen Überzeugung, die machen schon einiges richtig. Natürlich ist da auch nicht alles Gold, was glänzt, das weiß ich. Oder das wissen viele andere auch. Ich darf mir da gar kein Urteil zu bilden. Aber es ist einfach der richtige Weg und diese Philosophie, wo wir einfach sagen, Schiedsrichter müssen das Spiel sicher halten, sie müssen es fair halten. Sie können auch nicht perfekt sein, man muss auch davon weggehen, einfach zu sagen, Schiedsrichter müssen perfekt sein, sie müssen nach den Regeln pfeifen, ja, aber sie müssen das Spiel sicher und fair halten. Sie müssen beide Mannschaften eine faire Chance geben, das Spiel zu gewinnen. Und wenn Spieler auf der Bank sitzen und die wissen, die haben eine faire Chance, heute zu gewinnen, das ist im Endeffekt alles was Spieler und Teams wollen.
Was noch?
Und diese Philosophie gehen wir auch weiter. Und das ist auch der richtige Weg. Das hat sich alles in den letzten Jahren so entwickelt. Natürlich ist es nicht, wir sind nicht die NHL und wir arbeiten mit dem, was wir haben. Aber Step by Step, Entwicklung passiert nun mal nicht über Nacht. Ja.
Erstmal noch eins zur Philosophie. Ich glaube, was sich die letzten Jahre auch brutal geändert hat, ist die Kommunikation der Schiedsrichter. Jetzt hat der geneigte Eishockey-Zuschauer die Möglichkeit gehabt, ich glaube, vor 2 Wochen war es am Donnerstag beim First-Row-Spiel bei Magenta Sports Hauptschiedsrichter André Schrader zu hören, wie viel der redet und rumschreit auf dem Eis. Ist das genau so ein Beispiel, wo du sagst, ja, so schaut inzwischen Kommunikation auf dem Eis aus, oder hat er einfach nur, weil er nervös war, relativ viel gesprochen? Nee, das ist aber für die Fans das auch mal zu erklären, dass das inzwischen in die Richtung geht.
Ja gut, das ist natürlich ein bisschen personenabhängig, aber jetzt immer sehr emotional dabei. Aber grundsätzlich ist es so. Grundsätzlich ist es so, Schiedsrichter. Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, kam von mir der Spruch, keiner ist größer als das Spiel. Keiner. Kein Club, kein Trainer, kein Spieler und auch kein Schiedsrichter. Schiedsrichter sind unwahrscheinlich wichtig beim Spiel. Ohne die funktioniert das nicht. Aber die Zuschauer kommen in die Hallen, um die Teams zu sehen und nicht um die Schiedsrichter zu sehen. Und ein Schiedsrichter ist auch nicht mehr dafür da, ein Spiel nur zu beobachten, sondern er ist auch dafür da, beim Spiel Teil des Spiels zu sein und wirklich auch durch die Kommunikation berechenbar zu werden und Clubs darauf vorzubereiten, was kommt, was sie gesehen haben. Und sie sind einfach dabei. Und das hat sich in den Jahren sehr positiv entwickelt. Also was das angeht, höre ich nur positiv.
Jetzt stellen wir fest, was wolltest du sagen, Basti?
Ich habe einfach nur eine ganz einfache Abschlussfrage, Lars, vielleicht. Bist du im Allgemeinen zufrieden mit den Schiedsrichterleistungen bislang in dieser Saison?
Situationsbedingt, pro Spiel nicht. Aufs Gesamtbild gesehen, ja.
Also Note 1 bis 6, ein ehrliches befriedigend?
Ja, das finde ich ja schon, finde ich eine gute Antwort.
Ja, okay.
Findest du, dass sich geändert hat die letzten Jahre, dass du merkst, dass was vorangeht, dass sich's aufbaut, dass es besser wird?
Ja, in den letzten Jahren, wenn man mal überlegt, was wir alles gemacht haben und was über oder vor vielen Jahren noch diskutiert worden ist, und wie gesagt, mit den Sachen, die wir arbeiten können. Also wir haben Regeln verändert mit bestimmten Hintergründen, wir haben eine neue Philosophie bekommen, was es früher Probleme gab mit Man in the Crease, Torhüterbehinderung etc. Also das ist wesentlich besser geworden. Natürlich nicht perfekt, wird es auch nie sein. Es ist performance-based, also die besten Schiedsrichter pfeifen die besten Spiele und die meisten Spiele. Wir haben viel gemacht. Es ist aber auch auch leider so, wenn man etwas, wenn man das Niveau anhebt, dann gewöhnen sich viele Leute an das Niveau und man darf auch nicht vergessen, wo man herkommt. Also das ist auch eine Sache, die viele vielleicht vergessen. Deswegen finde ich schon, dass wir uns in den letzten Jahren schon kontinuierlich nach oben entwickelt haben. Aber wir sind leider nicht da, wo wir hin wollen. Das gehört auch noch dazu.
Dann,
wir haben noch Luft nach oben.
Dann, gut, die Luft nach oben, die lassen wir da auch, weil das ist immer gut. Dann hat man nämlich auf jeden Fall in seinem Job noch was zu tun und kann das Ganze vorantreiben. Danke auf jeden Fall, Lars, für deine Ausführungen und deine Einschätzung und dass du das mal so ein bisschen aus eurer Sicht auch dargelegt hast. Und wir stellen fest, wie sagt ihr, alle sind Hashtag Teil des Spiels, ne? Also natürlich auch die Schiedsrichter, logischerweise. Und Eishockey ist, glaube ich, auch von den Regeln anspruchsvoll. Sonst wäre es ja Fußball, das hast du ja auch schon eingangs verglichen.
Brügge, vielen Dank.
Naja, obwohl Fußball ja auch eine sehr interessante Sportart ist.
Das wollte ich damit Fußball gar nicht ausschließen, aber
jetzt hast du dich so sympathisch gemacht bei den Leuten. Jetzt schießt du dich so ins Bein am Schluss, Brügge, Mensch.
Nein, wir reden nur über uns, wir reden nicht über andere. Das ist auch Teil unserer Philosophie. Wir reden nur über uns.
Dann lieben Dank und beste Grüße ins Office und alles Gute und gutes Gelingen für das, was kommt.
Wünsche ich euch auch viel Erfolg bei den nächsten Spielen, beim Kommentieren und
so weiter und so weiter. Lars, danke.
Ciao, alles klar. Ciao. Servus, ciao. Ciao. Ja, interessant, mal einen Einblick zu bekommen, aus seiner Sicht mal das ein oder andere erklärt zu bekommen. Auch wenn, glaube ich, immer jetzt natürlich sicherlich zu Hause der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin sagt, ja, aber das ist ja nicht so, weil, aber ich glaube, das Entscheidende ist, und das ist extrem wichtig, dass viel unternommen wird, damit es besser wird. Und er hat es ja eingangs auch, oder ich glaube am Schluss auch nochmal kurz erwähnt, das geht halt nicht von heute auf morgen. Also und schon gar nicht in der Sportart, wo du von jetzt auf nur auch nicht 122 Profischiedsrichter hast.
Ich weiß auch nicht, ob die Profischiedsrichter da immer alles so viel besser machen.
Nein, aber er hat ja gesagt, es würde das automatisch schon besser machen. Nicht, dass die anderen deshalb einen schlechten Job machen, das soll es überhaupt nicht sagen.
Nein, aber ich sage ja auch nur meine Meinung dazu. Also ich nur so, wenn du das so sagst. Ich weiß nicht, ob es immer besser ist. Und ich weiß ja, das ist ähnlich wie bei den Importregeln. Ich weiß auch nicht, ob du zwingend so viele Importschiedsrichter brauchst. Das kannst du natürlich sagen, ja, die pfeifen besser als wie die Deutschen. Ja, findest du, kannst du die Deutschen nicht besser machen, auch durch Spiele und andere Art und Weisen. Ich glaube, es gibt auch wieder Junge, die nachkommen. Das ist ähnlich wie im Nachwuchs im Eishockey. Also grundsätzlich, das ist echt ein komplexes Thema, der Schiedsrichter.
Eishockey ist immer komplex.
Nee, aber beim Schiedsrichter ist es wirklich so.
In jedem Bereich.
Ja. Es ist ja oft so, dass du mit Leuten auch sprichst, die sehr emotional sind. Also wenn es wirklich Fans sind, das sind die einzigen emotionalen Gespräche, die ich eigentlich habe mit Fans, ist, wenn es um Schiedsrichter geht.
Richtig.
Da wirst du eigentlich selbst schon angegangen, so nach dem Motto.
Als wenn du ein Schiedsrichter wärst.
Ja. Also, erstmal kenne ich die Regeln auch nicht hundertprozentig. Aber im Zweifel ein bisschen. Und ein bisschen ein Gefühl habe ich von früher und ich bin auch nicht oft der Meinung, aber.
Also Torraum abseits kannst du sehr gut einschätzen,
weil. Torraum abseits ist falsch. Man in the crease, wie wir richtig gelernt haben. Aber jetzt, was ich zurück wollte, ist, es ist dann oft auch schwierig, mit denen zu sprechen. Ich kann die Regeln auch nicht 1-1 erklären. Und klar gibt es Fehler. Wenn es keinen Fehler geben würde im Eishockey-Spiel, die eigene Mannschaft vom Fan keinen Fehler machen würde, würde es auch nie ein Tor geben, übrigens ein Gegentor oder in die andere Richtung. Es passieren Fehler, es ist bloß sehr eklatant immer, wenn es ein Schiedsrichter macht. Und oft liegt es aber auch daran, dass es gar kein Fehler ist, sondern dass da tatsächlich, auf das wollte ich am Anfang eigentlich ein bisschen raus, dass da einfach ein bisschen die Regelschulung auch fehlt. Die Regeln sind sehr, sehr kompliziert und tatsächlich ist es so, wenn du länger darüber sprichst, da ist oft sehr, sehr unterschiedlich ein Check, ja, den du siehst, der 2 Meter weg ist von der Bande, da kommt es auch darauf an, was der Gegenspieler macht und. Ob das überhaupt eine Strafzeit ist, ob das 2 Minuten sind, ob das eine große Strafzeit ist oder ob es danach noch theoretische Sperre gibt. Und auch wenn der Verletzungsfolge zum Teil ist, die wird auch, sagen wir mal, der geht raus für das Spiel, hat das nicht zwingend was damit zu tun, dass das eine große Strafe ist. Ja, also das ist echt sehr schwer und ja, es ist auch ein Thema, es ist ein undankbares Thema. Also, weil als Spieler ist es leicht.
Aber es ist immer das Thema.
Es ist, ja, aber das ist auch gut.
Ja, aber ich fand, es kam ja schon mal nett raus und das ist ja auch etwas, was du letztlich auch sagst als Spieler, hey, ich wusste jetzt auch nicht 100 pro jede Regel und ich konnte auch nicht sagen, ob das jetzt 507b ist oder was auch immer, sondern du hast eine Wahrnehmung, du weißt, wie das Spiel funktioniert, aber natürlich, manchmal ist es halt auch eine subjektive, minimale Einschätzung, die der Schiedsrichter sofort auf dem Eis dann auch treffen muss und
ich sag dir mal eines, also ich habe in meiner ganzen Spielerkarriere. Und ich kenne keinen einzigen, bei dem es anders ist. Ich kenne keinen einzigen, was wirklich anders ist, außer wenn sie dann Offizielle werden oder Trainer. Ich habe ein einziges Mal in meiner Spielerkarriere ein Regelbuch in der Hand gehabt. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ich sehr lange gar nicht, dass es ein Regelbuch gibt. Ich habe mich nie damit beschäftigt, weil du wirst ja quasi erzogen durch das Spiel von klein auf.
Du weißt ungefähr, wie es funktioniert.
Genau, durch die Schiedsrichter, die dich pfeifen, wirst du erzogen.
Ja.
Und durch, wenn du Profi bist, einmal im Jahr so eine gute 1 bis 2 Stunden vor der Saison, welche Regeländerungen gibt es, das zeigen sie, was du nicht mehr machen darfst, was anders ist und was man aufpassen soll.
Und es ist ja auch da ich wollte nur ganz klar, auch das ist ja sehr interessant, selbst bei diesen Schulungen, die wir ja auch bekommen, merkst du ja dann.
Andere.
Nein, aber du merkst ja dann auch aus unserer Sicht, wie viele Möglichkeiten es gibt, so eine Regel dann auszulegen in dem Moment. Also dann kriegst du eine Szene gezeigt und denkst dir, wow, wie ist das jetzt eigentlich? Wie muss ich das jetzt eigentlich
machen? Du merkst vor allem, wenn es so eine Regeländerung gibt und dann bringen die ja heutzutage, bringen die bei dem Check 5 verschiedene Checks mit und dann sagen die zu 20 Leuten oder 25 Spieler oder 25 Kommentatoren, was ist eine Strafzeit, was ist keine und wie würdet ihr die bestrafen? Mhm. Und da gibt's, da haben 25 Leute eine andere Meinung. Also auch da ist es schon so, das wollte ich eigentlich vorher gerade noch sagen. Und ich habe mich erstmal mit Regeln wirklich auseinandergesetzt, wie ich als Experte mehr gearbeitet habe, weil man gedacht habe, das einzige Thema, das immer wieder kommt zu mir, wo ich mir selbst nicht sicher bin, weil du halt drüber gelebt hast, aber nie wirklich weißt und dich nicht damit beschäftigt hast, sind Regeln. Und ich habe mein Regelbuch besorgt und habe wirklich versucht gehabt, das zu lernen, aber das ist ein Irrsinn. Ich habe es aufgeben. Ich weiß es auch nicht und ich möchte es auch nicht wissen. Ich bin so weit, dass ich sage, ich möchte nicht sagen, dass ich hundertprozentig weiß, wie ich es einschätzen wird. Da möchte ich nicht hin, weil ich sehe auch immer wieder, und dann komme ich jetzt zurück zu dem Cassian und zu dem Tkachuk, dass wenn du dich zu sehr mit Regeln beschäftigst, dass du das Spiel zu sehr auf eine andere Art und Weise siehst, analytisch nur von den Regeln her und. Das ist nicht da, wo ich herkomme. Von der Leidenschaft, von der Spiele, vom Spieltrieb. Ich komme vom Spieltrieb, ich mag raus, ich mag mich bewegen und mache Scheiße.
Also okay, es hat auch ein Bauchgefühl tatsächlich hin und wieder. Und das muss man den Schiedsrichtern, glaube ich, auch zugute halten, weil die haben auch keine Slow-Mo, die können das nicht nochmal sehen, die müssen jetzt in der Sekunde entscheiden und gut ist.
Langes Schiedsrichter-Thema heute.
Ja, haben wir ausführlich besprochen.
Aber komm, wir machen noch Kampf um Platz 10.
Haben wir gesagt. Ja, auch den machen wir noch, haben wir gesagt, genau. Wir wollten ja mal anfunken bei Andi Jenicke in Iserlohn und die sind natürlich, ja, jetzt vielleicht ein bisschen weniger gerade wieder im Kampf um Platz 10, wenn man so will, sind natürlich irgendwo immer noch dabei, weil sie die Chance haben, aber nach der Niederlage in München.
Ja, die hatten zuvor 4 Spiele gewonnen in der Serie, genau, und da waren sie wieder richtig auf einem guten Weg. Die haben ja auch eine gute Chance gehabt, in München zu gewinnen, tatsächlich.
4-2
geführt. Die haben 4-2 geführt und alles.
Genau.
Ja, dann ging ein bisschen Personal aus und dann am Ende vielleicht auch ein bisschen die Luft aus. Aber kommen wir fragen nach bei Andi Jenicke, der hat sich das Spiel anschauen können.
Genau, der war nämlich nicht Starting Goalie, sondern Anthony Peters. Aber das macht ja nichts, weil er hat die 4 Partien ja vorher auch gespielt, wo die Mannschaft nie verloren hat. So, wir sind ein bisschen Jenicke. Spät, glaube ich. Oh, hier ist die Eishockey-Show powered by Sport 1. Herr Jenicke, hier sind der Rick, der Basti und der Sascha. Schön, dass du da bist.
Mhm. Aha, ja, Andi, sorry, dass es ein bisschen später ist, aber wir hatten Lars Brüggemann und die Schiedsrichterdiskussion ist gerade eine große und das ist ein bisschen ausgeufert in der Diskussion gerade.
Wie siehst denn du das?
Er hat sehr lange Antworten gegeben und nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, weil wir das gerade so aufgemacht haben, vielleicht wirklich so ganz kurz, auch wenn es jetzt nicht der perfekte Einstieg ist, ich weiß, du denkst jetzt auf einmal, okay, jetzt hält er mir direkt hier die Pistole an die Brust, aber wie ist deine Wahrnehmung oder wie ist vielleicht auch von euch in der Mannschaft so eine Wahrnehmung rund um die Schiedsrichter, ist das für euch okay, ist es besser geworden, fragt man sich immer noch manchmal, was machen die da, weil Rick hat eben auch schon als Ex-Spieler zugegeben, du, früher habe ich einfach nur da auf dem Eis oder auf der Bank gesessen und habe über die Schiedsrichter gemeckert, ganz oft.
Ja, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass man manchmal über die Schiedsrichter schimpft. Das sind einfach diejenigen, die Entscheidungen treffen, die dann manchmal für einen Glück oder Pech sind oder Freude oder Niederlage sein können. Von dem her, glaube ich, ist das in den Emotionen ganz normal, dass man da nicht mit jeder Entscheidung einverstanden ist. Wenn man das dann vielleicht nachher beleuchtet, kommt dann vielleicht auch mal raus, dass wir vielleicht recht gehabt haben. Aber nein, ich glaube, dass es auf jeden Fall sich viel getan hat bei uns, bei den Schiedsrichtern. Ich glaube, ich persönlich bin der Meinung, dass jeder Schiedsrichter und jeder Mensch Fehler macht. Und von dem her kann ich einem Schiedsrichter nie böse sein, wenn er jetzt eine Abseitsentscheidung auf 10 Zentimeter richtig oder falsch trifft. Das ist dann einfach auch so schnell teilweise. Das ist dann einfach menschlich. Aber ich finde es dann wichtig, dass die Kommunikation stimmt und dass ja nicht von oben herab geredet wird, weder vom Spieler noch vom Schiedsrichter. Mhm. Wie gesagt, das ist dann vielleicht nicht immer der Fall, aber man versucht es dann doch. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und dann der Rest, der ergibt sich dann.
Bist du, weil du gerade sagst Kommunikation, bist du einer der Torhüter, die auch mal mit dem Schiedsrichter sprechen oder interessiert dich das gar nicht? Bist du komplett in deinem Fokus und lässt die außen vor?
Na, ich bin jetzt keiner, der da ein Schwätzchen hält, aber man darf mich auch ruhig ansprechen. Ich bin da jetzt nicht so in meiner Zone drin, dass ich jetzt da nichts mitbekomme, sondern ich kann auch da locker sein. Aber während dem Spiel halte ich jetzt nicht viel davon, mich da mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber wenn, dann sind es eher informative Sachen, dass man mal wir auf dem Eis kriegen, das vielleicht nicht immer genau mit, was für Strafen ausgesprochen werden, was für uns Torhüter dann doch entscheidend ist, dass man mal fragt, du, was spielen wir jetzt eigentlich? Spielen wir jetzt 5 gegen 3, spielen wir 5 gegen 4? Wann kommt denn derjenige von der Strafbank? Wie schaut es dann aus? Aber das sind dann eher informative Sachen.
Kommen wir mal zu eurer aktuellen Situation der Roosters. Basti und ich waren auch am Wochenende ja da beim Spiel in München bei der Niederlage. Zuvor hattet ihr ja 4 Spiele, haben wir gerade schon angesprochen, in Serie gewonnen. Wie vergleichbar ist jetzt, wenn man auf die restlichen Partien, 13 sind es jetzt noch, während wir quatschen, wenn man auf die restlichen Partien schaut, wie vergleichbar ist so eine aktuelle Situation dann vielleicht ja mit so Playoffs irgendwie? Seid ihr so in so einer Art Playoff-Zone jetzt schon, weil sind jetzt mehr oder weniger für euch alles nur Do-or-Die-Spiele?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss unsere Situation, was heißt man muss, man kann sie, glaube ich, gar nicht mehr schönreden. Wie du sagst, für uns ist jetzt Do oder Die. Wir müssen die Punkte holen, bis wir noch irgendeine Möglichkeit haben, da in die Pre-Playoffs reinzurutschen. Von dem her, ja, ist für uns jedes Spiel im Moment, kann da eine ganze Menge über den Rest der Saison entscheiden. Und von dem her sind wir da natürlich auch hochmotiviert, reinzugehen. Ja, aber das ist natürlich für uns eine Ausnahmesituation, dass man jetzt wirklich sagt, okay, den Rest der Saison gibt es für uns nur noch Vollgas, da gibt es kein Taktieren mehr, da muss jedes Mal der Tank komplett leer gemacht werden.
Wenn man so auf die Statistik schaut, hat man auch das Gefühl, dass der Tank regelmäßig leer gemacht wird. Von den letzten 7 Spielen habt ihr 5 gewonnen, ist da ein bisschen Aufwärtstrend erkennbar?
Und warum? Auch interessant, ja. Man hat ja in der Mannschaft auch ein Gefühl dafür, warum das so ist, oder?
Ja, klar. Nein, ich glaube, dass wir in Iserlohn einfach einen sehr großen Umbruch hatten. Und es hat lange gedauert, bis verschiedene Mechanismen gegriffen haben. Dann hatten wir irgendwann auch wirklich das Pech, muss man fast sagen, dass wir wirklich im Abschluss sehr viel Pech hatten. Du kommst dann fast in so einen Strudel rein. Dann verlierst du das Selbstbewusstsein, dann bist du irgendwann im nächsten Spiel wieder hinten und denkst ja, Gott, wir schießen da eh wieder keins. Und das sind dann auch Dinge, wenn man sich das so bewusst nicht sagt, was dann irgendwann unterbewusst sich reinschleicht. Mhm. Und ich glaube, da haben wir es einfach gebraucht, dass wir mal gute Spiele machen, gut trainieren. Das haben wir dann wirklich gemacht. Wir haben dann auch mal einfach das Glück gehabt, Spiele zu gewinnen. Und dann kannst du sowas dann aufbrechen. Und ich glaube, das ist uns momentan gelungen, dass wir jetzt, wir sind jetzt auch immer noch kein Top-Team, da muss man ehrlich sein, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wir haben zumindest das Selbstbewusstsein wieder, dass wir sagen, hey, wir können Spiele gewinnen. Und selbst in München war es jetzt so, auch wenn es ein verrücktes Ergebnis war, dass man das Spiel hätte gewinnen können. Und das gibt uns natürlich auch gerade das Selbstbewusstsein, dass dann alles leichter geht. Und ja, das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt da durchmarschieren. Aber wie gesagt, wir haben die Möglichkeit und die sehen wir. Und wir haben vor allem jetzt auch das Selbstbewusstsein, dass wir sagen, hey, das ist möglich, auch wenn es verdammt schwer wird.
Jetzt haben wir gerade so die Mannschaft insgesamt angesprochen, Andi, die so ein bisschen in Fahrt kommt. Wenn man auf deine Statistik schaut, dann hast du echt eine sehr gute Fangquote mit fast 92,5%. Aber wenn man auch genau drauf schaut, sieht man, bis zum 20. Spieltag hast du nur 5 Einsätze. Jetzt kommst du richtig in Fahrt. Gibt es da einen Grund dafür?
Ja, ich glaube, ich habe jetzt am Anfang der Saison nicht schlecht performt. Ich glaube, es war für mich eine Situation, die nicht so leicht war. Ich war da natürlich mit meinen Einsatzzeiten nicht zufrieden. Ich war da natürlich nicht zufrieden, dass ich zu dem Zeitpunkt 5 Spiele hatte. Hab das dann aber auch so kommuniziert, dass ich mich da nicht in der Rolle sehe. Hab aber auch immer versucht, über eine harte Arbeit zu kommen. Ich bin da keiner, der sich jetzt dahin stellt und die Beleidigte in der Leberwurst macht, sondern wie gesagt, man kann das ansprechen und sagen, hey, pass auf, das glaube ich, also am Anfang der Saison nicht geplant, aber trotzdem muss man dann auch die harte Arbeit da reinstecken. Und das sind halt die Situationen, die, glaube ich, jeder Profisportler, egal in welcher Sportart man hat, über die ist einen dann definiert, über eine lange Karriere. Ja, ob man dann irgendwann rauspurzelt, wenn man in solchen Situationen dann ja, vielleicht auch charakterlich nicht so da ist oder die Motivation verliert oder irgendwas. Aber ich glaube, dass ich mich da, ja, dass ich, als ich dann mehr Spiele bekommen habe, auch gezeigt habe, dass ich wieder unter den Top-Jungs performe, wie eigentlich ja, die Jahre davor auch. Und von dem her, ja, schauen wir mal, wo das noch hinführt.
Andi, gerade als Torhüter ist es ja extrem schwer. Es gibt eben nur zwei immer in einer Mannschaft oder dann drei und einer spielt die ganze Zeit nur. Hast du lange gebraucht oder war das bei dir in der Torwartkarriere auch gleich zu Anfang klar, dass solche Situationen kommen? Wie stellt man sich da als junger Torhüter auch drauf ein?
Ja, das ist schwer. Ich glaube, wie du sagst, bei uns ist die Situation natürlich anders als bei Spielern. Bei Spielern kannst du, auch wenn es mal nicht läuft, ein bisschen Eiszeit kriegst du fast immer.
Und da läufst du so mit ein bisschen hin und wieder. Ja, ist ja, tatsächlich so, ja.
Du kannst dich immer mal wieder hochkämpfen. Und du kannst, ich sag mal, wenn du jetzt zwei Spieler hast, die nicht gut sind, dann wirst du trotzdem, wie gesagt, vielleicht nicht in der ersten Reihe, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du deine dritte Chance bekommst und deine vierte und fünfte. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass es mal wieder gut läuft. Mhm. Als Torhüter ist natürlich was anderes. Du musst, wenn ein Spiel nicht so gut ist, dann verlierst du im meisten Fall. Und siehst dann als Torhüter natürlich auch ein bisschen alt aus. Und das ist ein gewisser Druck, mit dem muss man umgehen können. Aber ich glaube, dass sich das Torhüter-Spiel an sich ein bisschen im Eishockey ein bisschen gewandelt hat. Ich glaube, Eishockey oder der deutsche Sport an sich ist eher vom Fußball geprägt, wo man wirklich mit einem Torhüter reingeht. Und man sieht es ja gerade in der Diskussion mit dem Neuer und dem Dübel, ist ja gar nicht vorstellbar, dass die da zu zweit sind. Das ist ja, es muss ja einer spielen und anders geht's ja nicht. Und im Eishockey, glaube ich, ist es einfach anders, dass man sagt, ähnlich wie im Handball, hey, man hat, ist es meiner Meinung nach fast unmöglich, wirklich mit einem Torhüter nur durchzugehen. Du brauchst eigentlich ein gutes Duo. Du brauchst Jungs, die sich da gegenseitig auch entlasten können. Und von dem her, ja, glaube ich, wird da gerade in Deutschland viel geredet, weil die Jungs immer den Fußball vor Augen haben, wo es ja wirklich den einen Torhüter geben muss. Und ich glaube, im Eishockey ist da ganz normal, dass man vielleicht nicht überall sich die Saison komplett teilt, aber ja, das ist, dass du zwei gute Torhüter brauchst. Und ich glaube, dafür fahren die Vereine, die sich das leisten können, auch gut mit.
Ja, schöner Vergleich finde ich da mit den Torhütern und Manuel Neuer und Nübel. Vielleicht auch noch zum Abschluss so ein bisschen, weil du eben auch angesprochen hast, so eine Saison auch mal, ja, ein Wellental, am Anfang weniger, dann auf einmal viel mehr Einsatzzeiten, viel mehr Starting Goalie. Ich meine, du gehörst zu den Top 3 Goalies in der DL von der Fangquote. Du hast aber auch gesagt, kommende Saison wieder Iserlohn. Warum?
Weil ich am Anfang nur so für 2 unterschrieben habe.
genau das wollte ich wissen. Aber das ist ja immer die Frage. Es ist ja immer so mit diesen Verträgen, es kommt ja nicht immer raus. Und jetzt kam er vor kurzem, glaube ich, irgendwie so raus. Ah, okay, der bleibt ja sowieso noch. Und du hast es, glaube ich, so in einem Interview so en passant irgendwie gesagt, aber für dich ist es ja auch ganz klar, weil du hast ja unterschrieben.
Naja, du, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich hat da einfach nie einer gefragt.
Ja, okay, und, das kommt mal vor.
Es ist ja so blöd, das ist ja auch nicht meine Aufgabe, dann über anzurufen und sagen, du, hör mal, das ist ja ganz anders. Jetzt bin ich auch jemand, der wenig, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht die Medien liest und von dem her wusste ich um diese Diskussion auch.
Aber du liest und, schon, nur nicht die Medien.
Ich lese was anderes, ich kann lesen. Nein, aber es hört sich jetzt so blöd an, aber ich bin ja jeden Tag dabei. Ich muss mir danach nicht auch noch durchlesen, was passiert ist. Ich habe es ja selber erlebt.
Aber gut, ich wollte das nur aufgeklärt wissen, Andi.
Ich habe am Anfang der Saison für 2 Jahre unterschrieben. Aber auch ganz bewusst, weil Iserlohn meiner Meinung nach ein Club ist, mit dem ich mich unglaublich gut identifizieren kann. Das ist, Iserlohn hat so ein bisschen die Arbeitermentalität, hat so ein bisschen das, dass man über harte Arbeit kommt, über die Einstellung. Und das ist was, ich glaube, da passe ich mit meiner Philosophie vom Profisport, dass man halt sich Dinge erarbeitet und gewisse Charaktereigenschaften. Ich glaube, da passe ich ein bisschen wie Arsch auf einmal nach Iserlohn. Und, deshalb war das für mich immer ein Verein, wo ich gesagt habe, ja klar, vielleicht spielst du da nicht jedes Jahr um die Meisterschaft. Aber das sind Dinge, mit denen kann ich mich identifizieren. Ich kann mich, wie gesagt, damit identifizieren, dass dass jeder in dem Club dafür brennt, für Erfolg und jeder wirklich da seine Leidenschaft reinstellt, von dem Pommesbudenverkäufer bis zum Manager bis was weiß ich wohin. Hast du da einfach kaum Söldner, sondern du hast Leute, die da ihr Herz reinstecken und ihr Leben reinstecken. Und das ist was, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Und deshalb bin ich jetzt im Nachhinein, am Anfang weiß man das natürlich immer nicht so, aber sehr, sehr froh, dass ich für 2 Jahre unterschrieben habe.
Okay, dann sehen wir dich ja auf jeden Fall. Das war klar, das ist, ich finde das immer auch so spannend, dass so viele Vereine das auch gar nicht kommunizieren wollen und wie ein Vertrag da, wie lange er läuft und dann verlängern sie auf einmal ganz, so wie Kai aus der Kiste, weil eigentlich war der Vertrag sowieso schon verlängert und aber wir haben ja noch eine Top-News für euch, Fans, der Spieler bleibt. Aber du, das ist, soll ja auch nicht deine Baustelle sein. Ganz kurz abschließende Frage, ich glaube, du bist 31, oder?
Beste
Torwartalter, Andi. Wie groß ist das Ziel in der Nationalmannschaft?
Ja, ich war über 4 Jahre in dem Dunstkreis der Nationalmannschaft dabei. Ich habe für die Nationalmannschaft gespielt. Das war für mich immer was. Ich habe eben so ein bisschen über Charaktereigenschaften gesprochen. Das ist was. Für mich war das immer das Höchste und für mich ist das die höchste Auszeichnung, die größte Ehre, die man haben kann. Von dem her würde ich natürlich brennen dafür. Gut, jetzt gibt es sicherlich irgendwann in einem gewissen Alter Gedanken, dass man sagt, okay, vielleicht sollen die jungen Jungs sich beweisen, aber ich fühle mich gut, ich fühle mich fit. Wie gesagt, ich glaube, dass ich unter den Top-Jungs performe. Und von dem her soll man niemals nie sagen. Auch wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin.
Alles klar. Du, dann tut uns leid, dass wir dir jetzt von deiner etwas älter oder weniger werdenden Zeit auch noch ein paar Minuten geklaut haben.
Furchtbar. Ich bin ja froh.
Sehr schön.
Andi, vielen Dank.
Lieben Dank. Grüße nach Iserlohn und Grüße an die Family.
Alles klar. Grüße zurück.
Ciao. Ja, was hat er gesagt? Torhüter, ne? Hast du nie so viel Spielzeit, logischerweise. Gibt nie so viele Positionen. Kannst nicht mal hin und her wechseln. Auge auf bei der Berufswahl, trifft wahrscheinlich für Torhüter ganz besonders zu. Schwierige Position, kannst aber schnell auch ein Held sein in so einem Spiel.
Beides gleich, bei den Schiedsrichter
gesucht. Aber ich fand, schwierig. Basti hat es schon aufgeschrieben. Komm, das ist ein guter Hinweis, Basti. So werden wir es nennen. Andi Jenicke hat uns den Titel vorgegeben.
Auf einmal
finde ich super. Andi Jenicke hat den Titel der heutigen Folge rausgehauen, oder?
Gerne.
Da brauchen wir gleich nicht noch lange überlegen. Dann sitzen wir hier 2 Stunden zusammen und überlegen, wie heißt dieser Podcast.
Du sitzt mit deinem Hund zusammen 2 Stunden.
Nee, mit dem muss ich gleich spazieren gehen. Guck mal, der gähnt schon. Das ist ein Beschwichtungszeichen. Das heißt, ihr geht ihm ganz schön auf den Sack und eigentlich würde er euch gerne mal irgendwo hinbeißen, aber er tut's nicht und zeigt euch so, dass ihr euch verpissen sollt.
Ja. Ich habe ihn auch abgehen, dass er aggressiv schaut. Schau mal, wie aggressiv schaut.
Ja.
Was hast du für einen aggressiven Hund?
Max, was? Ah, okay. Er ist zu lieb. Kann er nicht. So ein Mist. Ich muss den noch.
So, ein sehr ernster Podcast heute mit tatsächlich sehr viel journalistischen Inhalten und Fragen. Wahnsinn.
Toll. Ja.
So sehr sieht's toll. Aus.
Findest
so
du kaum aus.
Ganz,
sowas.
Ganz toll.
Genau, und für alle, die jetzt fragen, warum habt ihr denn vielleicht das Thema Krefeld nicht thematisiert, hat natürlich unter anderem damit zu tun, dass während wir jetzt hier aufzeichnen, natürlich nicht wissen, wie vielleicht dann am Donnerstag dann auch...
Es ist Mittwoch, muss man sagen.
Genau, es ist Mittwoch, wenn wir aufzeichnen. Am Donnerstag wird ja dann offensichtlich entschieden, diese 2 Lösungsansätze, die erarbeitet wurden in dieser außerordentlichen Gesellschafterversammlung. Und da können wir natürlich jetzt, Stand jetzt, wenig zu sagen. Aber wir drücken die Daumen, ne? Thumbs.
We press the thumbs for Krefeld.
So.
Rick, was los?
Ja, guck mal.
Nix? Der bricht gerade ein hier.
Ja. So? Nee. Also, natürlich, es ist ein schwieriges Thema da in Krefeld. Ich hoffe, dass die einfach eine Lösung finden und dass da nicht das böse Wort mit I kommt.
Genau. Und zu guter Letzt, Leute, möchte ich diesen Podcast anders beenden, als wir das sonst tun. Ich würde ihn mit einer traurigen Meldung beenden, nämlich das, was sicherlich der ein oder andere Eishockey-Fan auch über Social Media mitbekommen hat, dass die Nationalspielerin Sophie Kratzer verstorben ist, die ja auch mit dabei war, als die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen heroisch bei Olympia mal abgeschnitten hat und die auch zuletzt, daher kenne ich sie jetzt auch und auch Rick und Basti haben das vernommen, 2017 bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land auch bei Franz Reindl im WMOK mitgewirkt hat. Eine sehr traurige Geschichte, viel zu früh nach einer Krebserkrankung gestorben und deshalb beenden wir einfach mal diesen Podcast ganz still in Gedenken an Sophie und alles Gute da oben und dementsprechend Rest in Peace, tschüss.